Problem ist, in all der Zeit, wo ich ausgebildet wurde, du lernst nichts über Wirtschaft, nichts über Führung, in der Ausbildung nicht. Im Gegenteil, da machst du eher noch schlechte Erfahrungen. Als Handwerksbetrieb, der sich spezialisiert hat, musst du natürlich maschinentechnisch immer auf dem Stand der Technik sein. Früher hat er noch am großen Reißbrett 1:1 alles per Hand aufgezeichnet, jede Treppe. Wir messen heute unsere Treppen auf den Baustellen mit 3D-Laser-Aufmaßsystemen auf, können die Treppe haargenau reinzeichnen. Mir geht's besser, rein mental, weil ich merke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Top-Arbeitgeber-Podcasts Personal und Führung im Fokus. Mein Name ist Randolf Morinesommer und ich habe heute zu Gast den Marco Müller von der Müller Treppenbau GmbH seit 1866 in fünfter Generation. Ich freue mich, dass du hier bist, Marco.
Randolf, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne. Marco ist Kunde bei uns, schon einige Zeit in der Betreuung und ja, du hast ein Treppenbauunternehmen, das seit 1866 geführt wird. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was vielleicht so zu der Historie und zu dir als Person, damit wir das mal so ein bisschen nachvollziehen können, was sich da so entwickelt hat. Weil ich glaube, ich hatte noch nie einen Gast in meinem Podcast, der seit fünfter Generation hier sitzt.
Ja, das Ganze ist natürlich ein gewachsener Betrieb. Angefangen mit meinem Urgroßvater. August Müller, der das 1866 mal gegründet hat, natürlich noch so als Ein-Mann-Show. Und wie das so früher war, Tischler haben früher alles gemacht. Die haben mal ein Möbelstück gebaut, die haben mal ein Fenster, eine Haustür, vielleicht auch mal eine Treppe. Bestattung früher, das kenne ich noch aus meiner Kindheit.
Die Särge, die dann...
Nicht selbst gebaut. Ganz früher vielleicht schon, meine Urgroßväter, ne? Aber mein Vater zum Beispiel, der das noch betrieben hat, der hat Särge zugekauft. Aber das Handwerkszeug, die Toten bestatten, also einsagen.
Ah, okay, das haben die gemacht, ja?
Das hat mein Vater noch gemacht und ich in der Anfangszeit auch noch.
Okay.
Und so zum Wandel, früher alles gemacht, ne? Hat sich dann mein Vater Ende der 70er Jahre, letzte Jahrhundert, spezialisiert auf Treppenbau. Hing damit zusammen, dass wir im Ort einen Bauunternehmer hatten, der ein Fertighausunternehmen gegründet hat. Und für die Firma haben wir Treppen gebaut. Und ganz interessant, das war in den 60er Jahren und wir sind heute noch Lieferant für diese Firma.
Wow.
Ja, den gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr. Es fusioniert auch mit einer anderen Firma, aber wir sind seitdem Lieferant bei der Firma. Und ja, das ist gerade in der heutigen Zeit sicherlich auch schon eine Auszeichnung und zeugt halt auch davon, dass wir eine sehr verlässliche und solide Firma sind.
Durchaus, ja. Und ich finde das ja immer spannend bei Familienunternehmern. Wie bist du denn damit so groß geworden? Also wie hast du denn den Treppenbau... Oder eure Firma, vielleicht bevor sie noch Treppenbau war, oder spezialisiert wäre. Wie hast du das erlebt? Hast du deinen Großvater noch kennengelernt? Wie war das da damals?
Den Großvater habe ich leider nicht mehr kennengelernt, denn der hat 1966 war es, den Firmensitz verlagert. Ne? Früher im Ortskern, eine kleine Tischlerei beim Wohnhaus. Dann hat er neu gebaut in ehemaligen Gartenkolonie. Und leider ist mein Großvater dann beim Bau vom Dach gefallen, zwei Tage später dann gestorben. Zu der Zeit war mein Vater, hatte seine Ausbildung fertig, war gerade beim Bund, hat seine Grundausbildung gemacht und von heute auf morgen dann da beim Bund entlassen worden und musste dann halt ohne Meistertitel, was ja eigentlich nicht geht, dann nur mit Ausnahmegenehmigung.
Ja.
Hat er das Unternehmen weitergeführt?
Das war gar nicht erlaubt, damals so einen Betrieb zu führen?
Weil das ist grundsätzlich ja heute auch so. Du musst heute einen Meistertitel haben
im Handwerk. Sonst darfst du keinen Handwerksbetrieb führen. Okay.
Genau. Meister oder Ingenieur, ne? Aber das hat er damals noch nicht. Und musste dann halt zwei Jahre lang in Abendschule und samstags den Meister nachholen.
Oh, wow.
Also eine harte Zeit, eine prägende Zeit. Und und ich bin so in dem Betrieb von Kindheit... war dieser Betrieb natürlich immer für uns präsent.
Ich glaube, ihr habt da auch dran gewohnt, ne?
Wir haben früher dran gewohnt, ganz genau. Ne? Und ja, somit bist du immer im Geschehen drin. Praktisch jeden Abend irgendwo durch die Werkstatt durch und dann gibt es ja immer diese schönen Hubwagen oder Ameisen, dann weiß ich noch, als kleiner Junge immer mit diesen Dingern durch die Werkstatt gefahren. Also da wächst man so rein.
Ja, war wahrscheinlich auch immer ein Thema zu Hause. Und war deine Mutter auch im Betrieb tätig?
Also die ist nach wie vor noch im Betrieb, kümmert sich noch um die Lohnabrechnung und ist halt ein waschechter Familienbetrieb.
Ja.
Also mein Vater, meine Mutter, ich, jetzt meine Frau auch dabei und mein Sohn mittlerweile auch bei uns angestellt. Also ist schon was Besonderes. Aber das schätzen die Mitarbeiter auch sehr wert. Das merkt man. Das ist einfach ein anderes Feeling. Ne? Und klar, das ist immer so, ich sage mal, Fluch und Segen. Mhm. Die Firma ist im Privaten auch immer präsent. Mhm. Leider kann man auch sagen. Ne? Mhm. Und da leidet auch meine Frau immer mal wieder drunter. Ne? Mhm. Wenn so am Esstisch immer wieder dieses Thema und natürlich auch mal der Ärger des Unternehmens hochkommt und besprochen wird. Ne? Aber das ist so in Familie. Ich kannte das schon immer.
Ja.
Für meine Frau, die reingekommen ist, ist es natürlich Neuland gewesen.
Ja.
Ne? Und die musste sich da natürlich auch ein Stück weit arrangieren mit.
Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch und höre ich auch. Also ich bin selbst nicht in einem Familienunternehmen groß geworden, aber jedem, mit dem ich spreche, war das genau die gleiche Historie und immer ein Thema. Und aber wie bist du denn... Ich meine, du bist ja mittlerweile Geschäftsführer und Inhaber. Wie bist du denn in diese Position reingewachsen? Also wie war das denn? Wie war denn das so mit der Übergabe? Wie hat es das denn so
gezogen? Das habe ich mich eigentlich auch immer gefragt. Also ich habe Abitur gemacht und ich kann dir gar nicht genau sagen, wann so der Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich mache auch Tischler. Ich mache eine Tischlerlehre. Mhm. Ist schwierig. Also Druck habe ich nicht verspürt und natürlich schon seitens meiner Eltern die Erwartung vielleicht schon irgendwo. Ne?
Wünscht sich ja jeder
Elternteil. Ja, ne? Irgendwie, aber ich im Nachgang würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Druck verspürt habe, aber irgendwie hat mir der Werkstoff Holz ist einfach wunderbar. Mhm. Ne? Allein, wenn ich in eine Werkstatt komme und rieche das Holz, das hat schon immer eine Atmosphäre natürlich. Ne? Mhm. Und so bin ich da irgendwie reingeraten.
Ja, hast du Abi gemacht oder hast du direkt die Tischlerlehre gemacht?
Dann habe ich die Tischlerlehre gemacht, zwei Jahre lang verkürzt.
Also gefühlt war das einfach schon immer klar, so, du sagst ja okay.
Ja, ich mein, wie gesagt, ich kann nicht genau den Punkt im Nachgang sagen, wo mir klar geworden ist, jetzt mache ich das.
Ja.
Na, und dann eine Ausbildung gemacht. Dann, aber das war uns auch wichtig, dass ich die Ausbildung nicht im heimischen Betrieb mache, sondern wirklich in einem anderen Betrieb, um nicht irgendwie privilegiert verhätschelt zu werden, so nach dem Motto, das ist jetzt hier der Sohn vom Chef, sondern in einem anderen Betrieb, wo ich keinen kannte, was für mich komplettes Neuland war, die Ausbildung gemacht. Dann in den Betrieb gekommen, dann damals noch Wehrdienst, ne, Grundwehrdienst gemacht natürlich.
Klar.
Ja, und dann ging es 1998, habe ich mich fürs Fachschulstudium entschieden, ne? Zwei Jahre Holztechnikerstudium gemacht und parallel den Tischlermeister. Mhm. Ja, und...
Und arbeitet man da, da hast du wahrscheinlich auch parallel im Betrieb gearbeitet, oder? War das dann alles drei?
Nur in den Ferien.
Nur in den Ferien, okay.
Also das ist wirklich Vollzeit, zwei Jahre Studium gewesen. Mhm. Was mir sehr geholfen hat, um in dem Betrieb und die Prozesse kennenzulernen, war, dass ich nach der Ausbildung und dem Grundwehrdienst haben wir ein QM-System bei uns eingeführt, damals schon. Ne? Weil damals war so die Tendenz von unseren Großkunden aus der Fertighausindustrie, dass damals war QM sehr neu und man hat so ein bisschen den Druck bekommen, ihr braucht das auch irgendwann.
Aber das war noch so vor der TÜV- und ISO-Zeit wahrscheinlich, oder war das da auch schon
präsent? Ja, QM ist ja DIN ISO 9001.
Ach, man kann ja auch QM einführen, ohne dass man
das war
schon mit der 9001. Okay.
Genau, und das habe ich dann federführend eigentlich übernommen als QM-Beauftragter, wie es so schön heißt, habe dieses QM-Handbuch geschrieben und habe dann mit den Auditoren natürlich das Ganze durchexerziert und dann auch die Zertifizierung bekommen.
Ja, und da musstest du dich ja reinfuchsen in die ganzen Prozesse.
Da musstest du alle Prozesse auch schon dokumentieren.
Ja. Ne?
Und das hat mir sehr geholfen, auch gut reinzukommen, mit den Mitarbeitern die Prozesse durchzugehen, ne, als ich sie dokumentiert habe, weil ich kannte sie ja nicht. Ich musste ja letztlich erfragen, wie macht ihr das denn, um das aufschreiben zu können. Ne? Und jo, hat sehr geholfen, alles kennenzulernen, auch die Mitarbeiter kennenzulernen. Mhm. Und ja, aber auch damals hat man schon gefühlt, ja, das ist jetzt was Neues, ne? so ein Altgeselle, ne, wenn der QM hört und die ISO 9001, dann denkt er sich erstmal, was ist denn das jetzt hier, ne?
Ja.
Für neumodischen Kram.
Ja.
Und da gab es nicht wenige Vorbehalte auch. Aber auch da, denke ich, haben viele dann irgendwann gemerkt, ja, das bringt eine Systematik rein. Mhm. Irgendwann war es dann allerdings so weit, dass wir gesagt haben, wir verfolgen das jetzt nicht weiter, weil ja, es wurde uns dann zu bürokratisch. Mhm. Also wir haben dieses QM-Handbuch, hatte ich geschrieben, und dann gab es irgendwann, ich weiß es nicht mehr, 2005, 2006 rum, eine Umstellung, da hätten wir dieses ganze Handbuch wieder anders strukturieren müssen. Und von Seiten unserer Kunden gab es auch dann irgendwo nicht die Forderung, dass wir zertifiziert sind. Dann haben wir gesagt, wir lassen das mit der Zertifizierung. Mhm. Haben aber letztlich so diese ganzen Prozesse ein Stück weit auch weitergelebt.
Ja, klar. Das ist ja das Wichtige. Man sollte das ja nicht nur für den Auditor machen.
Genau, richtig. Das ist es halt. Es war auch sehr kostenintensiv.
Ja. Ne?
Jedes Jahr den Auditor und Voraudit und Zertifizierung.
Dann die ganze Zeit, die du auch reinsteckst.
Du hast letztlich das Gefühl, wir leben das sowieso, aber du drückst immer nur Geld ab. Ne?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, fordern tut es keiner. Dann haben wir das letzte Zertifizierung nicht mehr aufrechterhalten.
Und wie war das dann damals nach deinem Studium oder Meisterschule? Bist du dann in den Betrieb wahrscheinlich wieder gekommen oder richtig oder zurück dann wieder? Und dein Vater war bestimmt zu der Zeit noch da.
Ja.
Und in was für eine Position bist du dann da reingekommen? Also, und wie war dann so dein Standing zu der damaligen Zeit?
Ich war ja im Sommer 2000 fertig. Und ab 1.1.2001 bin ich dann Mitgeschäftsführer geworden, also sehr früh in die Verantwortung mit. Und seit 2004 alleiniger Geschäftsführer, also relativ schnell da reingewachsen, weil mein Vater dann immer gesagt hat, ich habe jetzt lange genug den Laden geführt. Der war froh, dass ich auch die Verantwortung dann, glaube ich, übernommen habe. Ich bin halt vom Typ schon sehr ehrgeizig. Viele sagen über-ehrgeizig, muss ich mir immer wieder anhören. Zu Recht sicherlich auch. Aber ich denke, mein Vater hat relativ schnell gemerkt, ja, das, was er so macht, ist nicht so schlecht. Und er konnte dann, da bin ich sehr froh drüber, gut loslassen, was ja in vielen, vielen Firmen
echt ein Problem ist.
Ein Problem ist. Ich kenne so viele Firmen, wo der 86-jährige Chef dem Junior nichts überlässt, sondern immer noch alle Strippen in der Hand. Mhm. Das war bei uns zum Glück völlig anders. Also mein Vater hat gerne abgegeben. Und dann ist man auf einmal in der Verantwortung.
Wächst mal rein, man wächst mit seinen Aufgaben.
Ne? Aber mit dem Über-Ehrgeiz, was ich eben sagte, ja, da macht man dann halt auch viele Fehler, gerade in der Anfangszeit. Ne? Also rückblickend, das war ja dann auch der Grund, warum ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ja, irgendwie so willst du das nicht weitermachen, du brauchst jetzt mal professionelle Hilfe. Ne?
Ja.
Das Problem ist halt, in all der Zeit, wo ich ausgebildet wurde, angefangen von der, auch schon beim Abitur in der Oberstufe, du lernst nichts über Wirtschaft leider, nichts über Führung, in der Ausbildung nicht. Im Gegenteil, da machst du eher noch schlechte Erfahrungen. Ne? Früher war der Auszubildende im Handwerk, machen wir uns nichts vor, oft so der Handlanger.
Ne?
Ja, genau. Das war ja rückblickend, war es ja keine richtige Ausbildung. Ne? Das war, zum Fegen warst du gut und zum Fetzer schleppen und ja. Na, und gut. Ja, und auch beim Holztechnikerstudium, du lernst Technologien, du lernst, wie du Produktion planst, wie du kalkulierst, aber du lernst nichts über Mitarbeiterführung.
Das ist unglaublich.
Ne? So, und dann bist du motiviert, übermotiviert und hast da deine 30 People vor dir und dann machst du deine Fehler.
Ja, toll.
Und das hat halt negative Auswirkungen gehabt.
Ja. Wie würdest du denn sagen, wie habt ihr euch so als Arbeitgeber entwickelt, also seitdem du das übernommen hast? Was wart ihr damals für ein Betrieb? Was wart ihr vielleicht für ein Arbeitgeber? Wie war die Kultur? Wie hat es im Laufe der Zeit mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, oder mit dem persönlichen Einsatz, den du da reingebracht hast, wie verändert sich das dann auch?
Ja, ich sag mal rückblickend, ich mache das jetzt, wie gesagt, 25 Jahre verantwortlich als Geschäftsführer, hat sich natürlich die Gesellschaft schon deutlich verändert. Also ich rückblicke, mein Vater, wenn der was gesagt hatte, dann gab es kein Wenn und Aber, dann haben üblicherweise alle gesagt, jo, der sagt das jetzt so und das nehmen wir jetzt mal so hin und machen das so. Mhm. Ja, und wenn es hieß, wir haben viel zu tun, ihr müsst jetzt mal samstags vormittags kommen, was früher eh noch die Regel war, ganz früher wurde eigentlich immer samstags vormittags gearbeitet, sind wir ja sogar noch samstags morgens zur Schule gegangen, ne, als Kinder. aber das hat sich natürlich geändert. Ne? Mhm. Die Ansprüche sind andere geworden und Arbeit ist nicht alles für manche, ne? Sondern ganz klar, die Freizeit zählt auch und ja, da die richtige Balance zu finden heutzutage ist herausfordernd.
Ja, das, also wir sehen das in super vielen Betrieben, genau diese Veränderungen, die damals waren, und sehen auch solche Gegenbewegungen. Ne? Also es gibt Bewegungen, ich meine, das bringt ja auch der Wohlstand irgendwo mit sich, dass man sich um andere Themen irgendwo kümmern kann. Ne? Mhm. Ob das jetzt hier Klimakrise, Abschaffung von der Atomkraft und so weiter ist, sondern irgendwie bewegt sich das jetzt alle wieder zurück, weil alle wieder erkennen, hey, irgendwie hat ja keiner mehr richtig dran gearbeitet und darauf geachtet, was das möglicherweise für negative Auswirkungen hat. Und jetzt hier nur Freizeit und keiner arbeitet mehr so richtig und keiner sagt mal an, was Sache ist. Das ist halt auch schwierig, ja, auch schwierig in wirtschaftlich angespannten Lagen, weil immerhin hat der Unternehmer da ja eine Gesamtverantwortung, dass es da nach vorne geht und der Mitarbeiter möchte ja auch gerne seinen Arbeitsplatz behalten.
Genau.
Und das muss da halt in die richtige Balance gebracht werden, so wie du das auch sagst. Ne?
Genau.
Ja.
Bei uns, das ist mir halt mit in die Wiege gelegt worden, das hat mein Vater schon immer so gehandhabt, das ist das Gute, wir sind immer am Zahn der Zeit geblieben. Ne? Als Handwerksbetrieb, der sich spezialisiert hat, musst du natürlich maschinentechnisch immer auf dem Stand der Technik sein, ne? Und das zeichnet uns nach wie vor aus. Also wir legen immer Wert auf moderne Maschinentechnik. Wir sind eigentlich immer Vorreiter gewesen. Mein Vater hat, weiß ich noch, 1988 war es, glaube ich, den ersten PC angeschafft. Damals noch von IBM, 10.000 D-Mark das Ding. Ne? So ein Klotz.
Geld für die Zeit.
Ja, das war ja sauteuer. Ne?
Ja.
Und dann hat er angefangen, Treppen zu zeichnen am PC.
Hm.
Ne? Und dann, ich kenne es ja noch als Kleiner, früher hat er noch am großen Reißbrett 1:1 alles per Hand aufgezeichnet, jede Treppe. Also, dann stand auf einmal der PC und so ein Stiftplotter. Hat man ihn noch nie gesehen vorher. Ne? War Wahnsinn. Und da muss ich meinem Vater zugute halten. Er hat sich damals, war irgendwo so 50, 52, so in meinem Alter jetzt, hat er sich reingearbeitet noch, hat nicht gesagt, mache ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr zu, sondern hat sich da reingefuchst. Hat ja vorher auch noch nie eine Maus in der Hand gehabt und hatte da auch Berührungsängste, aber er hat das gemacht. Fand ich super. Das zeigt ja, dass wir so diese DNA haben, immer Vorreiter zu sein. Ne?
Ja.
Und wenn ich sehe, wie sich das jetzt entwickelt hat, um auf deine Frage zurückzukommen, wir messen heute unsere Treppen auf den Baustellen mit 3D-Laser-Aufmaßsystemen auf. Die scannen praktisch den ganzen Raum. Und wir können die Treppe haargenau reinzeichnen. Computergesteuerte CNC-Maschinen,
ja.
5-Achs-Maschinen, die komplizierteste Krümmlingsform und sowas fräsen können. 3D-Druck machen wir mittlerweile, ne, bei den Sachen. Also immer Vorreiter. Und das zeichnet uns halt aus. Ne? Ein Wettbewerber bei uns in der Nähe hat letztens Insolvenz anmelden müssen, weil er halt nicht mit der Zeit gegangen ist. Und da sehe ich das. Ne? Wenn du dann veraltete Gebäude hast, veraltete Maschinen, dann kommst du ja ganz schnell heute, gerade heute, bei dem Konkurrenzdruck in eine Abwärtsspirale, die du irgendwann nicht mehr aufholen kannst.
Ja, verstehe. So wie ihr euch ja innovativ von der technischen Seite her entwickelt, finde ich, ihr seid auch ein wahnsinniger Innovator, was so die kulturelle Seite angeht, weil genauso wie du es gesagt hast, ja, du hast ja dann auch irgendwann gemerkt, ich habe das alles nicht gelernt. Also was waren da so die Situationen, wo du gemerkt hast, okay, ich muss da irgendwas machen? Also was hat dich da in diese Bewegung reingebracht?
Ganz, ganz viel. Also ich bin durch meine Erwartungshaltung, die heute weiß ich das, nie klar kommuniziert habe, sondern einfach die Erwartung hatte, die dann nicht erfüllt wurde, bin ich schnell impulsiv geworden, schnell laut. Man merkt, dass das führt dann aber nicht zu dem, wo man hin will. Und so baut sich das auf. Und dann verlierst du irgendwann natürlich auch die Lust und Motivation. Ich meine, so ein Geschäftsführerjob, das wissen wir alle, das ist kein 9-to-5-Job, sondern ne, ich stehe da morgens um 6 üblicherweise mit als Erster auf der Matte und verlasse den Laden mit als Letzter. Und wenn man so viel Zeit reinsteckt und Energie und Leidenschaft, dann muss es irgendwo auch Spaß machen. Ne? Ja. Wenn man dann irgendwann merkt, zunehmend ärgerst du dich, weil Dinge nicht so laufen, wie du dir vorstellst, dann musst du dich entscheiden. Machst du das noch weiter, 15, 20 Jahre, oder versuchst jetzt was zu ändern? Ne? Und dann kommt natürlich auch dazu, das war so dieser Denkprozess, kriegst du den Laden so aufgestellt, dass du ihn vielleicht irgendwann mal übergeben kannst, was natürlich bei so einer langen Tradition immer ein Wunsch ist. Sowas gibt man nicht gerne auf. Und spätestens als mein Sohn dann gesagt hat, ja, eine Tischlerlehre kann ich mir vorstellen, dann freut man sich auch erstmal. Ja, und denkt dann weiter. Ne? Und sieht dann, du musst irgendwie versuchen, deinen Laden so aufzustellen, dass er Freude vielleicht irgendwann bekommt, den Laden auch zu übernehmen. Na, mir ist bewusst, das brauchen wir nicht mit Druck machen, und das weiß mein Sohn auch, dass er das aus freien Stücken entscheiden kann, ob er diesen Schritt geht, weil, wie gesagt, kein 9-to-5-Job, aber weil sich halt die Gesellschaft und die Jugend auch ein Stück weit gewandelt hat, weiß ich, mein Sohn würde das, glaube ich, nicht so gerne vom Arbeitspensum so machen, wie ich das jetzt seit 25 Jahren mache. Und deswegen kam dann dieses Learning, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendwie Strukturen schaffen, wo im besten Fall ich auch noch was von habe und entlastet werde und mal ein bisschen abgeben kann, aber spätestens ein potenzieller Nachfolger eine Struktur vorfindet, wo er sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und als du das dann so hattest, diesen Gedankengang, da hast du dir sicherlich auch vielleicht mal das eine oder andere angeschaut da draußen. Also was war irgendwann so ein ausschlaggebendes Argument, das mit uns gemeinsam zu machen? Weil es gibt ja auch viele Lösungen am Markt.
Ihr habt auch Wettbewerb, richtig?
Ja.
Und die standen auch vor meiner Tür oder täglich präsent bei Social Media. Warum habe ich mich für euch entschieden? Das kann ich dir eigentlich sehr gut sagen. Weil mir einfach, ich sag's, für mich ist es so dieses Hanseatische, was ihr habt. Ne? Ihr seid nicht so die, ja, die so, so bollerig daherkommen und alle schlecht reden und wir sind die Besten. Ne? Also ihr trommelt auch, aber auf eine sehr charmante Art und Weise, finde ich. Und der Schlüsselmoment war eigentlich der, als ich das erste Mal hier bei euch war, präsent hier in Hamburg, hat man sofort gemerkt, ihr redet nicht nur so, ne? Dass ihr hier ein gutes Miteinander habt. Man hat vom ersten Moment an gemerkt, ihr geht wirklich wertschätzend miteinander um. Und das ist eine tolle Erfahrung gewesen, weil ich das ja ein Stück weit bei mir im Betrieb immer vermisst habe. Mhm. Und habe hier gesehen, ja, dass das funktioniert. Ne? Da hat der Geschäftsführer offensichtlich, das merkt man bei euch ja, das ist nicht gespielt, ne? Wenn ihr mit euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht, das ist alles wertschätzend. Und so wünsche ich mir das eigentlich in meinem Betrieb auch.
Ja.
Ja, wie gesagt, das hat man sehr schnell gemerkt. Ja, bei euch geht ja auch, wenn wir hier zusammensitzen, in so einem Meeting auch mal was schief. Ne?
Klar.
Aber ihr geht da vernünftig mit um. Ja? Ihr macht die Mitarbeiterin, die da vielleicht an irgendwas nicht gedacht hat, nicht vor versammelter Mannschaft irgendwie runter, sondern ihr regelt das vernünftig.
Ja.
Aber konsequent auch.
Ja, sehr konsequent.
Es ist ja nicht nur alles streicheln, sondern es gehört ja genauso auch Konsequenz.
Ja, so diese Metapher, ne? Schwert und Herz,
genau.
Dass man liebevoll konsequent, aber in einer Verhaltensweise ist, also was wir zunehmend mehr beobachten, da trommeln wir jetzt aktuell auch ein bisschen mehr zu, ist, dass der Geschäftsführer, wenn er natürlich angenervt ist von den Situationen mit den Mitarbeitern, primär ja erstmal im Kopf hat, wie kriege ich das jetzt hier mit denen irgendwie mal richtig hin? Ja, also wie kann ich ja mal jetzt mal richtig reinhauen? Wie kann ich ja mal richtig Konsequenzen? Wie kann vielleicht, so wie der Großvater das schon gemacht hat, hier Befehle und Gehorsam? Das sind ja so impulsive alte Dinge, die man dann auch im Kopf hat, die man dann gerne verfolgen möchte. Aber wenn man dann mal natürlich dahinter schaut, was sind eigentlich die Themen dahinter, dann erkennt man ja schon, dass eine mögliche klare Führung vielleicht mal fehlt und die dann natürlich in der Wertschätzung auch reingeht, weil ich kann natürlich in einem Team, mit dem ich mich gut verstehe, klare Ansagen machen und ohne den jetzt hier so auf Befehl und Gehorsam zu machen. Ja. Und das ist aber trotzdem das, was die Leute erstmal im Kopf haben häufig, ne?
Genau.
Ne? Also das...
Richtig.
Also ich sage immer, ich oute mich so manchmal im Webinar oder so und sage, das ist eine total schlechte Angewohnheit, wenn ich einen Konflikt mit einem Mitarbeiter habe, der mich annervt, dann würde ich ihn am liebsten gleich kündigen. Und das ist halt ein schlechter Reflex. Und wenn mir dann noch einer sagen würde, genauso kündigst du jemanden, würde ich darüber nachdenken, ob das Richtige ist. Und das ist natürlich ein schlechter Reflex, der aber nun mal menschlich ist und den man aber dann verstehen muss und sagen muss, ja okay, aber vielleicht haben wir hier ein Thema, vielleicht brauche ich mal eine richtige Anleitung, wie ich das richtig auflöse. Mhm. Weil sonst, wie will ich denn langfristig eine gute Mannschaft aufbauen und halten, wenn ich immer so... Immer so Urinstinkt genau, getrieben da.
Ich das im Kopf habe, ne?
Ja, genau. Oder ja, wie der genau. Patriarch oder so, weil ich meine, das sind ja Dinge, die tausende von Jahren von uns in uns gewirkt haben, lässt sich ja auch nicht einfach so abstellen.
Ne? Mhm. Ja. Korrekt.
Und was hat sich da mittlerweile im Betrieb bei dir verändert? Dein Sohn ist ja auch mittlerweile mit an Bord, hast du ja auch gesagt. Mhm. Heute sind wir hier im Führungskräftetraining. Haben mich ja mal hier mal rausgerissen jetzt eine Stunde
und genau.
Auch schöne Feedbacks bekommen. Also was hat sich so
verändert
seitdem?
Ich glaube schon ziemlich viel. Also es ist natürlich ein Riesenberg, was man bei euch lernt und wenn man ehrgeizig ist, möglichst sofort umsetzen will, aber man merkt sehr schnell, du musst schon Stück für Stück vorgehen. Ne? Wir haben ja angefangen, wir persönlich ja zusammen damals auch besprochen, erstmal überhaupt eine Struktur reinzubringen, das heißt ein Organigramm zu erstellen. Dann haben wir geguckt, dass wir eine zweite Führungsebene einziehen. Ne? Die Jungs sind ja heute zum Beispiel auch mit hier. Und ja, dann haben wir Teams gebildet. Ja, und dann war ich so der Erste, der hier zum Führungskräftetraining gekommen bin. Eingangs, so also die ersten zwei, drei Sitzungen, unheimlich viel Neuland. Man konnte das noch gar nicht so alles miteinander verbinden, ne? Die Systematiken, die man lernt. Aber Stück für Stück schließt sich so der Kreis. Und das ist halt eine ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Beim letzten Führungskräftetraining war auch ein Kollege hier und hat so einen Fall geschildert. Ne? Wir machen ja immer diese Fallbeispiele und versuchen die hier zu besprechen, um Konflikte in Betrieben zu lösen. Und das war super interessant für mich. Er hat einen Fall geschildert. Und dann war sofort hier oben eigentlich klar, wie gehe ich da dran? Powercode anwenden und... und das ist einfach toll, dass man heute ein Handwerkszeug hat, wo man weiß, wenn du das so handhabst, dann führt das üblicherweise auch zum Erfolg. Und so habe ich halt im Betrieb diverse schwelende Konflikte aufgelöst, in teilweise super, super intensiven Gesprächen mit Einzelgesprächen mit Mitarbeitern. Mit einem Mitarbeiter haben wir an drei Tagen dreieinhalb Stunden habe ich zusammengesessen. Ja, also super intensiv. Und dann sind wir wirklich den ganzen Zeitstrahl durchgegangen, wo haben wir uns kennengelernt und haben durchgesprochen, wo sind denn Konflikte aufgetreten. Und wenn du das jetzt reflektierst, siehst du halt, vieles liegt halt auch an dir, was schiefgelaufen ist, was einem so gar nicht bewusst war. Und das ist einfach ein gutes Learning, muss ich sagen.
Ja, muss ja auch sagen, weil vieles liegt ja an dir. Ich glaube, was sehr wichtig ist, auch für die Zuschauer da draußen, ne, ist, wir arbeiten nicht mit diesem Schuldkonzept. Ne? Also nicht, dass einer sagt, der Geschäftsführer ist an allem schuld. Nee, es geht gar nicht darum. Ich und wir und unsere Ansätze achten maßgeblich darauf, dass jeder aus der besten Absicht heraus handelt, der Mitarbeiter, aber auch die Führungskraft oder der Chef selbst, aber diese Verhaltensweisen möglicherweise negative Auswirkungen bei den Leuten machen können. Und dann geht es halt darum zu schauen, für was ist man denn überhaupt verantwortlich? Weil man ist ja auch nicht für alles Mögliche verantwortlich. Genau. Ja. Aber was man schon machen kann, wenn man dieses Handwerkszeug lernt, ist dann natürlich genau zu wissen, wie gehe ich das Ganze an. Jetzt möchte ich meine Metapher, die ich im Kopf habe, mit dir auch einmal abgleichen. Würdest du sagen, weil du ja sagst Handwerk, ne? Mhm. Ich sage ja auch immer Handwerk dazu, würdest du sagen, dass sich das für jemand, der jetzt zum Beispiel Schreiner wird, der vielleicht auch Begriffe, Klebstoffe, Holzarten zum ersten Mal hört, und das, du bist ja da reingewachsen, aber es gibt ja auch Leute, die, ne, machen eine Ausbildung drin,
ja,
dass es eigentlich genau das Gleiche ist. Man hört es erst, versteht das erstmal alles gar nicht, dass es im Führungsbereich wahrscheinlich genauso ist. Man kann immer das vergleichen.
Mir ging das ja am Anfang auch, und du weißt, ja, ich habe euch ja dann auch relativ schnell das Feedback gegeben, versucht es mal ein bisschen weniger mit englischen Begriffen, Fachbegriffen, ja, ja, weil ich weiß noch, das erste Mal, als ich hier war, mit ganz vielen BWLern hier zusammengesessen und ihr habt hier HR und was ist alles. Ne? Ich habe hier gesessen und habe gedacht, das kenne ich ja wieder alles gar nicht.
Ja, was ist das?
Und, aber auch da das Tolle, ihr habt das Feedback hier angenommen und habt,
ja,
habt es für meine Klientel und meine Mitarbeiter, die jetzt hier sind, ja, verständlich rübergebracht. Ne? Ohne, ja, die ganzen englischen Fachbegriffe, sondern das heißt halt heute, wenn wir hier besprechen, Rollenkarte, da kann jeder was mit anfangen, ne? Oder, ja, Arbeitsplatzbeschreibung. Ja, und das ist schön, wenn man merkt, ihr versucht euch auch auf uns einzustellen.
Klar, auf jeden Fall. Also eingedeutscht haben wir es.
Genau.
Ja, aber das ist genau das, also was ich auch immer höre, wenn Leute denken, Führung ist irgendwie ein Talent oder muss in die Wiege gelegt bekommen haben oder so. Nee, das ist ein Handwerk.
Kann man lernen.
Das, genau, kann man wirklich.
Hätte ich auch nie gedacht.
Ja,
kann man wirklich lernen. Ja.
Hört sich abstrakt an, ist aber so, weil da gibt es auch Begrifflichkeiten, da gibt es Modelle, die man dann anwenden kann, weil genauso wie du jetzt vielleicht so ein Stück Holz bearbeitest und es einen bestimmten Ansatz gibt, kann ich halt auch einen Konflikt bearbeiten mit einem bestimmten, genau, Ansatz. Und viele denken, ja, kennen das halt gar nicht, weil die dann haben wie so ein Hobbypsychologe mit ihren besten Freunden und Arbeitskollegen über den nächsten herziehen und da sich nichts löst. Aber wenn man richtig mal ein Handwerk dafür hat, dann hast du da 10, 20, 30 Modelle, Ansätze, Abläufe im Kopf, die dir diese Power geben, so wie du gerade sagst.
Genau.
Ich setze mich mit meinem Mitarbeiter hin. Und es ist jetzt nicht irgendein sinnloses Diskussionsgespräch, wo wir danach mit nichts in der Hand wieder rauskommen.
Was ja ganz wichtig ist, ne? Nur,
ja,
Rumgelaber,
nee,
bringt eher das Gegenteil, ne?
Richtig,
also,
wir, ja,
müssen wirklich merken, jo,
da hat sich jetzt was gelöst,
und
genau,
tut sich was und, ja,
haben Leute ihre Verantwortung übernommen, man hat gemeinsame Erkenntnisse daraus geschöpft, beide gewinnen eine wertschätzende Haltung zueinander und merken, dass sie eigentlich aufgrund dieser Ursachen, die sie jetzt gelöst haben, einfach besser, genau, wird, es fühlt sich besser an, Vertrauen steigt. Ne?
Ich habe so, ja, so ein schönes Beispiel aus der letzten Woche. Wir haben einen Mitarbeiter mit, das war der Mitarbeiter, wo ich vorhin sagte, 3 Tage lang intensivst gesprochen, weil da wirklich sehr viel zerrüttet war.
Und war ja auch eine lange Historie, glaube ich.
Genau,
ne? Ja,
genau, sehr lange. Und der ist leider aktuell gerade krank, auch schon länger krank. Und ja, jetzt wieder zu Herz und Schwert. Ne? Kam letztens, hat er mir per SMS geschrieben, dass er nochmal krankgeschrieben ist. Leider ein bisschen zu spät. Gut, und dann habe ich ihm natürlich auch höflich und nett meine Erwartung gesagt, dass ich bitte spätestens am letzten Tag der bestehenden Krankschreibung wissen möchte, wie es weitergeht. Ne? Und ja, aber auch, ich habe es halt auf eine andere Art und Weise rübergebracht und ich habe gemerkt, jo, das war so richtig. Und dann habe ich aber in diesem SMS-Verkehr auch gemerkt, da ist Redebedarf. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht mal zusammen telefonieren? Dann haben wir zusammen telefoniert und da habe ich gemerkt, übers Telefon, dass da wirklich auch Emotionen dann im Spiel waren, dass er dankbar war, dass der Chef sich darum kümmert, ne, dass er nun krank ist. Und das habe ich halt früher nie gemacht. Ja, und dann stand er jetzt letztens, vor ein paar Tagen, stand er bei mir im Büro, hatte ein paar Zettel in der Hand und ich merkte, er wollte wollte mir irgendwas mitteilen. Dummerweise hatte ich einen Kundentermin, war schon ein bisschen zu spät, ich musste los. Aber auch da hätte ich früher anders reagiert. Ne? Hätte irgendwie wahrscheinlich abgespeist. Und heute habe ich gesagt, du, tut mir wirklich leid, der Kunde wartet schon, ich muss, aber lass uns morgen telefonieren. Ja, und dann haben wir wirklich nochmal intensiv eine halbe Stunde, einen Tag später telefoniert. Und das ist so das, was ich gelernt habe, ne? Solche Dinge einfach auch, ja, empathisch auch.
Ja.
Mich um diese Sachen zu kümmern. Ne?
Und ja, und trotzdem nicht halt, deine Bedürfnisse zu unterdrücken, zu sagen, richtig, was Sache ist.
Ja, ja.
Ne? Genau. Aus Angst vielleicht da irgendeinen Konflikt auszulösen.
Genau.
Einfach da so eine Klarheit zu schaffen.
Richtig.
Ne? Ja. Ja.
Sehr schönes Erlebnis eigentlich so.
Was hat sich so für dich persönlich geändert? Also wie hat sich vielleicht dein Gefühl als Chef verändert? Was hat sich vielleicht auch im familiären Kontext geändert für dich, seitdem du diese Transformationsreise, so kann man sie ja nennen, ne? Angegangen bist und dich da entwickelst. Wie geht's dir so?
Mir geht's besser, ja. Rein mental, ne, weil ich merke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ne? Das ist einfach so, aber wie gesagt, wir haben das Handwerkszeug gelernt. Wir können darauf jetzt aufbauen, wirklich alle Prozesse zu strukturieren. Und ja, es ist einfach Stück weit Ruhe bei mir hier innen drin angekommen. Es ist ja nicht so, dass ich bei euch nur Mitarbeiterführung lerne, sondern natürlich auch durch die Workshops und Arbeitgeberkongress und was ihr alles anbietet, andere Dinge noch gelernt habe. Ne? Thema Recruiting.
Ja.
Ne? Wenn ich zurückblicke vor 3-4 Jahren, da habe ich da manches Mal gestanden, ne? Alle haben genölt, Fachkräftemangel und du kriegst keine fähigen Leute mehr und dann reißt du dich ja sehr, sehr schnell in diesen Reigen ein, ne? Und sagst, die Welt ist so schlecht und es ist, ne?
Ja.
Und ja gut, wenn man dann bei euch lernt, du musst erstmal deine Karriereseite auf Vordermann bringen und machst das dann und dann kriegst du noch Partnerfirmen, wo du merkst, oh ja, die können Social Media,
ja,
Mitarbeiter-Recruiting und machst das dann mal und ne, wir haben gerade so eine Kampagne am Laufen und siehst dann, du kriegst innerhalb von 2 Monaten 30 Bewerbungen,
ja,
und auch nicht die schlechtesten Bewerbungen, sondern ne, dann, ja, das bringt einfach Ruhe hier rein, ne?
Ja,
ne, weil du merkst, du hast hier ein Tool, wo du, wenn du Mitarbeiter brauchst, auch was kriegen kannst.
Ja, ne? Ja, das ist. Und das schafft ja auch eine gewisse Unabhängigkeit.
Ja.
Ne? Also weil natürlich auch, wenn man Führung, Konfliktlösung lernt, du kannst nie garantieren, dass es mit allen gut wird. Das geht nicht bei so vielen Leuten. Dann
musst du dich auch trennen.
Ne? Dann musst du dich trennen oder jemand trennt sich. Und dann
genau. Und wenn du natürlich immer im Hinterkopf hast, du hast Aufträge en masse und du kannst eigentlich keinen Mitarbeiter entlassen, auch wenn er dich vielleicht jeden Tag irgendwo annervt. So, heute weiß ich, dann musst du dich halt vielleicht auch mal trennen, weil ich ja im Hinterkopf weiß, ich finde auch im Zweifelsfall wen Besseres.
Ja. Und was würdest du denn sagen, haben viele Handwerksbetriebe Vorteile, sich um das Thema Personal und Führung so zu kümmern, weil du berichtest ja positive Dinge. Ich glaube, immer wieder kriegen wir es mal mit, das wird langsam besser, aber dass viele dann sagen, was soll ich denn mit dem Scheiß und mich hier um die Kultur kümmern und so weiter, dieses neumodische Zeug. So. Was würdest du sagen, wie tickt der Handwerksbetrieb heute möglicherweise in Bezug auf solchen Dingen noch? Oder sind die schon langsam so ein bisschen wach geworden?
Die müssen ja wach werden, weil wenn du so weitermachst, wie es früher immer der Fall war, dann hast du wirklich ein Problem, glaube ich, dass du keine Mitarbeiter mehr hast. Wir müssen uns ein Stück weit darauf einstellen und der jüngere Mitarbeiter, der legt einfach Wert auf wertschätzendes Miteinander. Also so, ne, morgen zum Beispiel ist ein Tag, da verabschieden wir einen Mitarbeiter, der fast seit 30 Jahren bei uns war, jetzt in Rente geht. Ja, das ist noch einer aus altem Holz geschnitzt. Ne? Der erwartet das nicht, dass man über Unternehmenswerte redet und all diese Sachen. Aber die jüngere Generation, die legt da einfach Wert drauf. Ne? Das merkt man. Und da müssen wir Handwerksbetriebe uns einfach auch umstellen. Ne? Und ja, das Feedback, was ich nun bekomme, ist ja durchaus gerade heute wieder. Wir haben uns eben in der Mittagspause mit meinen Führungskräften, die hier mit sind, habe ich ja das Feedback bekommen, dass ich mich doch schon deutlich geändert habe und dass es deutlich angenehmer geworden ist, auch für die Mitarbeiter. Ne? Und ja. Da sind ja auch ein paar Jüngere mit, die mich erst seit 10 Jahren kennen, ne? Aber auch die sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja. Ganz, ganz, ganz schöne Historie und Transformation, die du auch durchmachst. Und ich finde, du bist ein wahnsinniger Vorreiter in deiner Branche, der sich um diese Themen kümmert. Mhm. Und dadurch natürlich ist auch irgendwo ein egoistisches Ziel, muss man ja auch sagen, damit der Laden läuft, du da die Stabilität bekommst, du langfristig am Markt existieren kannst, darfst, weitermachen kannst, konkurrenzfähig bleibst, innovativ sein kannst, um eine Mannschaft mitzunehmen, die voll hinter dir und deinem Vorhaben steht, um das möglicherweise dann in die nächste Generation zu führen, wenn dein Sohn das auch haben möchte. Das ist was ganz, ganz Schönes. Eine Sache, meiner Ansicht nach, wo ganz viele Betriebe in Deutschland dran scheitern, weil die Kinder nämlich genau sagen, was will ich mit dem Laden? Hier, der Alte ist immer nur 80 Stunden am Arbeiten, hat nie Zeit. Mhm. Kohle ist aber auch nie so in der Menge da. Irgendwie mal einen Plan, wie aus der Nummer rauskommt, auch nicht. Ja, warum soll man das da machen?
Ja, ne? Kann man jeden verstehen.
Ja,
ne?
Kann man ja wirklich jeden verstehen. Ja. Und ist auch nachvollziehbar. Und deshalb glaube ich auch, dass mehr deutsche Arbeitgeber so eine Arbeit anpacken müssen und Führung als Kind seiner Zeit auch sehen dürfen. Ne? Führung hat sich in den Jahrzehnten immer verändert. Also zu einer Kriegszeit wurde sicherlich noch anders geführt als danach, als bei den Babyboomern, als jetzt in der Gen Z Alpha. Und da müssen wir uns einfach anpassen. Jetzt sind wir auch an der Kante zu KI. Ne? Da geht es ja weiter. Das im Betrieb, was gibt es da Veränderungen, Neuerungen, das wird nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Und ich glaube, auch dort müssen wir auf einem Fundament von einer guten Kultur Menschen mitnehmen und diese Zeitalter einführen, weil es wird immer die Leute geben, die sich gegen diese Veränderung sträuben. Und
gutes Beispiel. Ne? Also ja. Ich hab gestern meine kleine Rede für morgen, für die Verabschiedung geschrieben. Ne?
Und dann machst du immer eine gute Chance, die Mannschaft zu instruieren.
Ja, aber ich weiß noch, als der Mitarbeiter, den wir morgen verabschieden, bei uns angefangen hat, dann war diese Zeit, wo wir so unsere erste computergesteuerte Oberfräsmaschine bekommen haben. Und ich weiß noch genau, da gab es nicht wenig Stimmen im Betrieb, die gesagt haben, so einen neumodischen Kram, diese Maschinen nehmen uns nur unsere Arbeit weg. Mhm. Ne? Das waren nicht wenige. Ne? Heute kann ich aber ganz klar sagen, wenn wir den Weg nicht mitgegangen wären, ne, gäbe es uns heute gar nicht mehr. Ne? Und das Gegenteil ist ja der Fall gewesen. Wir haben nicht Mitarbeiter abgebaut, sondern wir sind größer geworden.
Ja, ne? Weil ihr produktiver geworden seid.
Eben genau. Und genauso ist es ja auch mit KI. Ne? Viele sagen immer, das nimmt uns auch Arbeitsplätze weg. Im Handwerk wird das sowieso, glaube ich, schwierig, ne, dass KI das übernimmt. Da sind wir sicherlich anders aufgestellt als vielleicht, was weiß ich, im Bankgewerbe oder im Versicherungsgewerbe, ne, wo KI viel übernehmen kann. Aber wir arbeiten halt noch mit unseren Händen. Ne? Und das kann so schnell ein Roboter oder eine KI, glaube ich, nicht, so wie wir das können. Und einfach neue Dinge auch als Chance zu sehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Und nicht immer nur, ne, leider wird ja immer vieles extrem negativ gesehen. Ne?
Ja.
So habe ich natürlich auch Stimmen unter meinen Mitarbeitern, die gesagt haben, ja, jetzt fährt er da, das kriegst du ja unterschwellig doch mit, jetzt fährt er da mit seiner Mannschaft, ne, einmal im Monat nach Hamburg und dann so nach dem Motto, dann machen sie sich da einen schönen Tag.
Dann gehen auf die Reeperbahn, ne? Hauen.
Ich habe dann auch gesagt, Leute, das ist hier wirklich, du fährst abends nach Hause noch 3 Stunden und dir raucht der Kopf, weil das wirklich intensiv ist. Ne? Und dir wird ja auch hier, gerade in der Anfangszeit, als ich hier war, jedes Mal so richtig der Spiegel vorgehalten und du erfährst, dass du so viel falsch gemacht hast, was dir gar nicht bewusst war. Also so einfach ist das nicht. Und es ist schon viel Arbeit und ich hoffe halt, dass ich an jeden Mitarbeiter oder bei jedem Mitarbeiter irgendwann das Verständnis wecke, dass wir halt nicht nur Kaffee trinken hier und das Geld, was ich hier ausgebe, was ja nicht wenig ist, machen wir uns nichts vor, dass das aber letztlich allen zugute kommt.
Ja. Und ich denke, das zeigt ja auch einen guten Chef aus, dass man das Gesamtsystem ja auch im Blick hat und sagt, ich stehe da drüber bei und ich gehe auch prinzipiell davon aus, wenn das jetzt nicht unbedingt jemand versteht aus den eigenen Reihen, er sieht ja auch gar nicht das Ganze. Er sieht die Verantwortung, er sieht die Aufgabe da nicht, die gemacht werden muss. Und da dann die Leute natürlich mitzunehmen, denen das zu erklären und am Ende auch die Taten für sich sprechen zu lassen, das da müssen wir ein bisschen drüber stehen.
Genau.
Marco, vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist mit deiner Mannschaft und dass du ein Vorreiter bist und dass du ein Vorbild bist und dass du das in die hoffentlich auch in die nächste Generation trägst und wenn nicht, dass du einfach was Gutes da an der Stelle aufgebaut hast und hinterlässt. Ich denke, dass viele Arbeitgeber auch aus dem handwerklichen Bereich sich ein gutes Beispiel annehmen können und einen Weg einschlagen, wenn sie auch schon diverse Dinge merken, die Marco ja auch hier bei uns jetzt auch schon mal gesagt hat, weil jeder Geschäftsführer weiß, was für eine Last auf einem liegt. Ja. Das kann vielleicht kein anderer so richtig nachvollziehen oder verstehen, der so einen Job niemals gemacht hat. Aber wir sind verantwortlich, dass da weitergeht. Und der Arbeitgeber, der das erkennt, macht den Unterschied. Weil es wird nicht der Mitarbeiter morgen kommen und sagen, du Marco, ich habe gemerkt, hier bei dir läuft ein bisschen zu viel und so weiter. Ich habe einen richtig geilen Plan ausgearbeitet, wie wir jetzt die ganzen Themen hier lösen. Passiert leider in der Realität nicht. Und wenn das passiert, bitte mach ihn zum Geschäftsführer. Ja. Ja. Bitte mach ihn zum Geschäftsführer und genieß sein Leben dann an der Stelle. Ansonsten schaffe das richtige Umfeld für die Leute.
Genau.
Möchtest du den Leuten noch etwas mitgeben? Was möchtest du einem Arbeitgeber da draußen mitgeben?
Ja, ich denke, einfach diesen Weg gehen. Einfach mal, ne, wenn man im Herzen unzufrieden ist und merkt, da sind viele Baustellen, kann ich eigentlich nur dazu raten, sich einen Ruck zu geben und die Dinge anpacken. Und ja, mit euch findet man da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Partner. Wie gesagt, auf die ruhige hanseatische Art, aber ja, auch sehr angenehme Art.
Ja, vielen Dank. Dann gebt euch einen Ruck. Gebt uns ein Like nach oben, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Kommentiert gerne unten rein, stellt Fragen, teilt Erfahrungen, die ihr vielleicht auch an dieser Stelle habt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert uns, damit ihr auch die nächsten Folgen bekommt. Und falls ihr Fragen habt, wie das bei euch möglicherweise aussehen könnte, meldet euch einfach unter www.verfamily.de und dann können wir einfach mal sprechen. Lasst uns drüber schauen. Wo steht ihr? Was habt ihr gemacht? Was sind die aktuellen Themen? Und wir haben da schon wirklich sehr vieles gesehen, sehr vieles gehört. Wir können dir sicherlich erstmal eine richtig gute erste Einschätzung geben. Und was du dann daraus machst, ist natürlich immer dir überlassen. Vielleicht gehen wir dann zusammen einen Weg, vielleicht nimmst du auch die Impulse und machst dann deine eigenen Sachen. Wir freuen uns über jeden Arbeitgeber, den wir zum Top-Arbeitgeber begleiten dürfen. Aber das entscheidest du dann. Marco, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank für die Dinge, die du geteilt hast. Und ich sage an dieser Stelle tschüss, bis bald.
Tschüss.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.